Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird in dieser Woche präsentiert von der BMW-Niederlassung in Hamburg. Erstklassiger Service und persönliche Beratung an 5 Standorten in Hamburg.
Heute befrage ich den Präsidenten der Universität Hamburg, Professor Dr. Hauke Hekeren. Ahoi Hauke.
Moin Lars, schön dich zu sehen.
Lieber Hauke, du bist jetzt Kollege von mir. Endlich arbeiten wir mal auf Augenhöhe heute in diesem Gespräch, denn du bist unter die Podcaster gegangen. Campus-Legenden heißt das, ein Podcast der Universität Hamburg. Erzähl mal, was sind denn Campus-Legenden?
Genau, es ist ja so, als neuer Präsident hier in der Stadt unterhalte ich mich und habe mich natürlich viel unterhalten mit Leuten in der Stadtgesellschaft. Und dann merkt man ganz schnell, dass ganz, ganz viele Alumni der Uni sind. Und dann, wenn man sich so 1-2 Fragen dazu stellt, merkt man, dass eigentlich jeder und jede, also der halbe Senat hat ja an der Uni Hamburg studiert, ganz viele Leute in den Medien, Weltreporter und so weiter. Und es wird ganz schnell klar, dass die Leute alle spannende Geschichten haben rund um die Uni. Und man ist auch ganz schnell dann mal, ne, spannenden Wendungen, spannende prägende Erlebnisse aus dem Leben. Und dann haben mein Team und ich darüber nachgedacht, ob wir das nicht irgendwie für uns nutzen können und sind auf diese Idee gekommen, daraus einen Podcast zu machen, der sich genau darum dreht, um Geschichten rund um die Uni und um Hamburger Persönlichkeiten und ihre Erfahrungen rund ums Unileben.
Genau genommen sind wir ja jetzt sogar doppelt Kollegen, denn wir von Ahoi Radio fanden das ganze Ding so toll, dass wir es heute Abend ausstrahlen in einer Doppelfolge. Kommt zunächst der erste Bürgermeister Peter Tschentscher und dann die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank zu Wort. Also im Grunde eine volle Stunde mit dir und der Spitze der Stadt, allerdings einzeln für sich. Reiß doch mal so ein bisschen an, was hast du denn mit denen besprochen?
Ja, genau, also mit allen Podcast-Gästen erörtern wir eben so die Bildungsreise. Ne? Wie ist es eigentlich losgegangen? Was war rund ums Abi? Wie hat sich Peter Tschentscher entschieden, Medizin zu studieren? Wie war das damals, eine Wohnung zu finden in Hamburg? Ja, war das damals schon so schwierig wie heute? Und hat sich vielleicht auch der Bürgermeister mal die Nächte um die Ohren geschlagen bei irgendwas? Ja, also das sind so Themen. Und auch mit Katharina Fegebank natürlich die Frage, warum hat man sich für einen Studienort entschieden? Wie hat man da gewohnt? Wie ist es hinterher weitergegangen? Und wie sind eigentlich die Menschen zu dem geworden, was sie heute sind? Und welche Rolle hat dabei auch die Unizeit vielleicht gespielt? Und da kommen schon so allerlei spannende Geschichten ans Tageslicht.
Politiker-Interviews glänzen ja normalerweise nicht voller Anekdoten und schöner Geschichten. Ich habe ja die Erfahrung gemacht in meinen Gesprächen, wenn man sie denn auf die Jugend oder die Jahre in den Studienzeiten anspricht, dann werden die ganz weich und dann kommt schon mal die eine oder andere Eskapade. Hast du das denn auch rausgefunden, wo Peter Tschentscher sein Studibier getrunken hat oder Melanie Leonard, hast du vielleicht ihr, glaube ich, auch gehabt, wie die ihr Studium finanziert hat und?
Genau, ja, wir haben ganz viel rausgefunden. Also zum Beispiel hat durchaus Peter Tschentscher sich auch mal die Nächte um die Ohren geschlagen und hat eine Nacht durchgemacht und ist dann morgens zum Fischmarkt gegangen. Mehr will ich nicht spoilern an der Stelle. Und ja, klar, auch Menschen wie Melanie Leonard oder auch Mujib Latif, der sehr bekannte Klimaforscher, berichten eben, was sie so gemacht haben. Ja, alleine schon die Geschichte, wie viele sich auch ihr Leben einfach verdienen mussten, ne? Und was sie dafür alles gemacht haben, was sie vielleicht dabei auch erlebt haben. Also mit, ich glaube, Melanie Leonard hat mal bei einer Eisdiele gearbeitet, ganz lange. Da haben wir uns zum Beispiel über die Lieblingseissorten unterhalten. Und ich glaube, Stracciatella war ein großes Thema.
Aber du hast tatsächlich nicht nur leichte Themen mit Leuten, die sonst sehr diszipliniert sind, sondern du hast auch einige Kreative und auch Künstlerinnen da. Anna Depenbusch, Michelle Abdullahi. Ich wusste manchmal gar nicht, dass diese Leute studiert haben, aber finde ich total interessant.
Ich fand das auch sehr bereichernd. Also wir haben, finde ich, über die ganze Staffel hinweg einen sehr schönen Mix von Menschen aus ganz verschiedenen Lebenslagen, also so aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Kultur. Und genau, gerade Anna Depenbusch, das hat mich sehr gefreut. Kann man auch spoilern, die hat tatsächlich nur mal ein Semester studiert und das ist ja aber auch eine ganz spannende Bildungsreise und auch wie Anna Depenbusch dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Und die hat aber auch eine ganz besondere Beziehung zur Uni, ja, weil sie sich sehr für Fragen der Physik interessiert. Und dann kommen wir zum Beispiel auf die Angebote, die wir auch Menschen machen, wenn sie schon im Berufsleben stehen oder wenn sie sogar übers Berufsleben raus sind. Ja, also solche Sachen kommen da auch raus, ja.
Die Gespräche dauern immer so 25 bis 30 Minuten. Ist es dir, du bist ja jetzt kein erfahrener Journalist, aber du kannst ja die richtigen Fragen stellen. Als Wissenschaftler weiß man, die richtigen Fragen zu stellen. Gab es so Leute, wo du gerne noch 2 Stunden mit denen hättest reden wollen? Wer war das so zum Beispiel?
Ja, mir ging die Zeit immer total schnell rum. Ja, ich meine, du bist ja hier der erfahrene Podcast-Profi, du kennst das ja. Man merkt dann ja echt gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Das war eigentlich bei allen Gesprächen so, dass man dachte, wow, wir haben jetzt mal gerade einen Einstieg, ja, und eigentlich gibt's noch ganz viele weitere Fragen. Ne? Also natürlich sind wir ja bei, weiß ich nicht, wir hatten den Jens Meyer, den Hafenchef, ja, zum Beispiel, wo wir natürlich dann gelandet sind bei Fragen von, wie geht das jetzt eigentlich weiter mit dem Hafen, mit KI, wo gibt es Schnittstellen, was macht eigentlich die Uni auch gemeinsam zum Beispiel mit dem Hafen, wie stellen wir uns das für die Zukunft Hamburgs vor? Mit Michel Abdullahi war das auch wirklich ein total schönes Gespräch, der so wunderbare Geschichten darüber hat, was er auch so an, wirklich an Kindheitserinnerungen tatsächlich mit der Uni verbindet, weil seine Mutter ihn schon als kleinen Buben schon mal mitgenommen hat in das historische Hauptgebäude. Ja, das kann ich vielleicht hier mal kurz erzählen. Er hat erzählt, wenn er am Dammtorbahnhof vorbeikommt, dann macht er, wenn er die Zeit hat, einen Schlenker zum Hauptgebäude der Uni und geht da in den Ernst-Kassierer-Hörsaal. Und er sagt, wenn er den Geruch wahrnimmt, ja, hat er sofort Erinnerungen, wie seine Mutter ihn als 6-Jährigen damit hingenommen hat und wie das in seinem Kopf immer so eine Verheißung auch war, ja, wie cool das ist, Deutschland, ja, dieses Versprechen, Bildung für alle, jeder kann hier studieren. Manchmal muss man sich vielleicht was dazu verdienen, aber das ist offen und auch diese Uni ist offen. Ja, also du kannst tagsüber in dieses Hauptgebäude gehen und verbindest dich da mit Bildung und Wissenschaft. Also genau, du merkst schon, das kommen viele Herzensangelegenheiten bei diesen ganzen vielen verschiedenen Leuten raus.
Ganz wunderbar. Jetzt hast du alles rausgefunden über prominente Menschen, Politiker, Künstler, Kreative, wie auch immer. Jetzt will ich den Spieß mal umdrehen. Inwiefern warst du denn eine Campus-Legende? Also, wie sehr hat sich denn eigentlich schon im Studium bei dir gezeigt, dass du irgendwann mal an der Spitze einer Uni stehen wirst, wo ich sage, also muss zumindest einen gewissen Ordnungssinn ja haben, einen Organisationssinn, man muss möglicherweise auch diplomatisch sein und dann muss man natürlich auch der Schlauste von allen sein. Wie sehr hat sich das gezeigt im Studium?
Ich glaube, die ehrliche und einfache Antwort ist gar nicht. Ja, wie auch bei tatsächlich, das ist so, wenn wir so über die verschiedenen Folgen gucken, fast keiner dieser Lebensläufe ist so linear, ne? Dass man so denkt, ja, meinetwegen Rüdiger Grube, Bahnchef, vermutlich hat er schon am ersten Tag, als er zur Uni gegangen ist, gesagt, ich werde mal Chef und am besten von der Deutschen Bahn. Nee, war natürlich gar nicht so, ja. Oder Julia Jäkel ist nicht losgelaufen in ihr geisteswissenschaftliches Studium und hat gesagt, ich werde irgendwann mal Chefin von Gruner und Jahr und dann hinterher eine ganz nachgefragte Aufsichtsrätin an allen verschiedenen Stellen. Und bei mir war das auch so. Also ich bin ja losgelaufen, um Arzt zu werden, habe dann irgendwann mein Faible für die Wissenschaft entdeckt und dann irgendwann viel, viel später meine Skills entdeckt im Bereich von Management. Und ich würde aber sagen, da war ich locker schon Ende 30, ja, bevor das überhaupt so langsam rauskam, dass ich da vielleicht besondere Talente habe.
Musstest du denn ähnlich wie Melanie Leonard auch im Eiscafé arbeiten oder was war dein typischer Studienjob?
Genau, als Medizinstudie ist der allertypischste Studienjob in der Pflege zu helfen. Also ich habe tatsächlich genauso auch angefangen. Ich habe ja vorher Zivildienst gemacht, deswegen hatte ich schon Krankenhauserfahrung und habe dann zum Beispiel Nächte auf einer neurochirurgischen Station verbracht und schwerkranke Patienten mit überwacht. Das habe ich auch später weitergemacht. Also zum Beispiel auch in München war ich mal auch in der Pflege tätig. Und dann ging das so langsam über in eher wissenschaftliche Hilfstätigkeiten, also dass ich irgendwo in einem Labor mitgeholfen habe oder so. Ein ganz besonders toller Job war mal, dass ich Zeiten vor der Digitalisierung Urineiweißbefunde, so in einem Krankenhaus in Bogenhausen. Es gab so einen Riesenstapel ausgedruckter Urineiweißbefunde und mein Job war dann, diese Befunde in eine Datenbank einzuhacken. Das war unfassbar langweilig. aber auch ein wesentlicher Beitrag zur Wissenschaft. Und daraus ist hinterher sogar ein wissenschaftliches Paper geworden, wofür ich da meinem Boss von damals noch dankbar bin, dass er mich da mit beteiligt hat.
Großartig. In meiner sehr kurzen universitären Laufbahn habe ich immer gehört, dass die Mediziner es am meisten krachen lassen. Also richtige tolle Partys haben sie zumindest in Hannover gefeiert. Wie hast du denn dein Partyleben so erlebt? Kriegst du es bei deinen Kindern jetzt anders mit oder sagst du, ach, das ist ja nichts dagegen, was ich damals gemacht habe, weil es kein Instagram gab, es wird keine Fotos mehr geben davon, ja, und so weiter.
Kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, Lars.
Ja, das ist doof.
Nein,
schade.
Quatsch. Nein, natürlich. Ich war ja damals in der westfälischen Partymetropole Münster, habe ich angefangen bis zum Physikum. Und klar, in einer Stadt, die so klein ist wie Münster mit so vielen Studis dann während des Semesters, ist natürlich klar, dass es total viele verschiedene Uni-Partys gibt. Also die Vivis haben da immer eine Riesenparty gemacht mit Bühne und Coverband und allem drum und dran. Das war schon richtig klasse. Nee, ich habe da schon gut mitgemacht. Und ich muss sagen, das hat mich auch jetzt während der Corona-Phase sehr stark umgetrieben, dass das dann für die jungen Leute, für die Studis und natürlich für alle anderen ja auch, aber gerade jetzt für die jungen Leute hat mich das echt gewurmt, dass das so lange nicht möglich war, ne? Und deswegen war das für mich ein ganz wichtiges Ziel, jetzt nicht nur das Partyleben, um Gottes Willen, aber so das Leben zurück auf den Campus zu bringen, dass einfach das wieder stattfindet. Aber wenn ich mich jetzt so hier in Hamburg umgucke, auch so gerade an das Wochenende zurückdenke, ich habe den Eindruck, ganz viel der Partykultur und so ist auch wieder zurück. Und das ist auch gut so.
Unbedingt. So, das ist schon mal das erste Lob von dir gewesen. Jetzt kommt...
Nice. Oder Scheiß.
Da kannst du jetzt entweder nochmal loben oder du kannst natürlich auch was kritisieren. Für was hast du dich denn jetzt entschieden?
Genau, ich sag doch beides, weil also natürlich kann man, glaube ich, jetzt in diesen Tagen nicht umhin zu sagen, es ist ein ganz großer Scheiß, was jetzt da in Thüringen und Sachsen passiert ist. Das treibt mich also schon auch um, dass es jetzt wirklich eine rechtsextreme Partei gibt, die in einem Bundesland die relative Mehrheit zumindest hat. Und der Grund ist, dass das natürlich für Fragen von Bildung, von Wissenschaft, von Wissenschaftsfreiheit, von Vielfalt ein Riesenthema ist. Ja, also da kommt auf jeden Fall was auf uns zu. Und wir als Unis haben da natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, weil einer der wesentlichen Wege ist natürlich mehr Bildung und bessere Bildung, um da vielleicht mitzuhelfen, auch das Schlimmste zu verhindern.
Ja.
Aber auf der total nicen Seite, das Wochenende in Hamburg mit einem wunderbaren Sommerfest, erstmal bei der guten Leutefabrik und auch mit einem total schönen Stadtteilfest in Blankenese, wo man so merkt, das ist einfach toll zu sehen, wenn die Leute ihre Stadt feiern, das Zusammengehörigkeitsgefühl einfach wieder da ist. Und gekrönt wurde das noch dann am Montag mit einer Veranstaltung im Rathaus, wo wir den 150. Geburtstag des Philosophen Ernst Cassirer gefeiert haben. Also es gab einen wunderbaren Senatsempfang mit der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank und aber auch Kultursenator Carsten Bross da. Und wir haben eben diesen Ernst Cassirer hochleben lassen, den man sich so vorstellen kann wie einen richtig großen Universalgelehrten. Und der war eben in den 30er Jahren auch mal Rektor dieser Universität. Und das Bemerkenswerte ist, er war eben tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen jüdischen Unirektoren und der sich auch sehr, sehr klug dazu geäußert hat, wie man mit solchen schwierigen Zeiten und auch politisch herausfordernden Zeiten umgeht, auch aus der Sicht einer Universität. Und das war wirklich toll, sind viele Leute zusammengekommen, auch unsere Altpräsidenten waren da und Carsten Broster hat eine wunderbare Diskussion gehabt mit unserer Kassierer-Expertin, der Kollegin Recki, wo ich dachte, was ist das für eine tolle Stadt, wo das möglich ist, dass man sich montagmittags im Rathaus trifft und auf diesem wirklich sehr, sehr hohen Niveau diskutiert und eben auch feiert, dass Hamburg eben auch eine Wissenschaftsmetropole ist.
Das waren ganz viele Nice und ein ganz schlimmes Scheiß. Ich glaube, reden hilft und mir hat es sehr geholfen, richtig Lust zu bekommen auf den Podcast Campus Legenden. Lieber Hauke, wie immer ein großes Vergnügen, mit dir gesprochen zu haben und ich hoffe, wir werden alsbald wieder miteinander reden. In diesem Sinne wünsche ich Ahoi.
Vielen lieben Dank, Ahoi Lars, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.